Ich muss gestehen, eigentlich das Lied, das wir jetzt zum Schluss gesungen haben, habe ich nie so bewusst in diesem Begriff des Friedens, nachdem ich mich vorher intensiv mit diesem Begriff beschäftigt habe, so deutlich gesehen, die Aussage von dem Lied. Und sie trifft den Kern. Sie trifft wirklich den Kern über den Begriff Friede. Wir haben keinen Frieden. Wir haben eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht nach Frieden. Und Christus hat diese Sehnsucht erfüllt. Er ist der Friedensstifter. Und da merken wir schon, wie gewaltig dieser Begriff auf unsere Seele, auf unser Innenleben wirkt. Jedes Jahr zu Ostern, mittlerweile wird es etwas dünner, gibt es Friedensmärsche. Die Menschheit drückt ihren Frieden, ihre Sehnsucht nach Frieden aus, indem sie auf die Straßen gehen und sagen, wir wollen endlich Frieden. Auf der Erde ist kein Frieden. Und wir haben seit 70 Jahren, seit 1945, in unserem Land keinen Krieg mehr. Aber wir haben keinen Frieden. Wenn wir um uns herum schauen, in die Familien, in die Gemeinden, auf die Arbeitsplätze, wenn wir unsere Nachbarschaft angucken, wenn wir unsere Kaufhäuser und die Menschen in unseren Kaufhäusern ansehen, dann sehen wir, der Mensch hat keinen Frieden. Zank und Streit, Egoismus, Hass, Neid prägt unsere Gesellschaft und unser eigenes Leben. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns in diesem Jahr an dieser Jahreslosung mal ein Stück weit heranmachen und gucken, was wünscht denn die Jahreslosung uns für 2019, was David auch schon gesucht hat, an dem er sich gesehnt hat. Und dem er gelernt hat in seinem Leben, dieser Frieden fällt nicht vom Himmel. Auf diesen Frieden müssen wir jagen. Das heißt, dazu gehört äußerste Aktivität und Mut, um diesen Frieden zu erreichen. Das tut er, und wir werden uns nachher noch mal genauer ansehen, wie er das tut. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die für uns beispielhaft und vorbildhaft ist. Wenn wir in die biblischen Aussagen hineinschauen, wird das Bild eigentlich deutlich, dass wir keinen Frieden haben. Gott hat den Menschen geschaffen als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, das er lieben wollte, mit allem, was er hatte. Und er hat ihn gebaut, diesen Menschen nach seinem Bild, um eine friedliche, harmonische Liebesbeziehung zu pflegen. Und das hat auch funktioniert. Er hat für diesen Menschen diese Erde, dieses Paradies gebaut. Doch der Mensch hat das alles aufgegeben, freiwillig. Und wir fragen, warum? Und sind doch diejenigen, die letztendlich heute auch wieder, immer wieder dieses Angebot aufgeben, wenn wir ehrlich sind. Denn es geht an unser Innerstes, an unser Eingemachtes, an unser Ego. Der Mensch hat diese Verbindung zu Gott aufgegeben. Das Ergebnis war, die Bibel hat so einen banalen Ausdruck dafür. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, aber welches Ausmaß das hat und was das für eine Dimension ist, erfassen wir nicht. Es ist letztendlich die Beschreibung unseres Zustandes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Nachdem der Mensch sich von Gott getrennt hat, mit Körper, Geist und Seele, zog in die Seele des Menschen anstatt des Friedens der Fürst des Unfriedens persönlich ein. Und dieser Fürst des Unfriedens, der Teufel, der Widersacher, ist mächtig in unserer Seele verankert und wir werden ihn mit unserer Kraft nicht los. Diese Erkenntnis oder diese Wahrheit gefällt keinem. Und viele gefällt sie so wenig, dass sie sagen, das ist nicht die Wahrheit. Die Bibel sagt, dieser Unfrieden, den du dadurch in dich hineingelassen hast, wirst du nicht los. Und das ist tatsächlich so. Die Erde mit den Menschen hat sich von Gott getrennt und seitdem ist Krieg. Seit Jahrtausenden, eigentlich immer. Wir müssen ehrlich sein und in die Nachrichten nicht nur heute schauen, sondern wir müssen in die Geschichte schauen. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dass immer Unfrieden auf der Erde war, weil die Menschen sich von Gott getrennt haben und die Schutzgemeinschaft Gottes aufgegeben haben und der Friede Gottes von der Erde weg war, gab es keinen Frieden mehr. ein Paradebeispiel oder für uns heute das Muster, wie man an diesen Frieden drankommt und wie man mit diesem Frieden dann auch tatsächlich leben kann, was schwer ist, ist ein Beispiel, ein Musterbeispiel, dass der alte Bund, den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, mit seinem Volk Israel im Alten Testament. Und das Alte Testament ist brisant und hochinteressant, um dieses Alte Testament zu durchleuchten mit dem Begriff Frieden. Das Volk Israel war Sklave in Ägypten. Und dieses Sklavenhaus war fürchterlich. Sie wurden gepeinigt und sie schrien zu Gott und sehnten sich endlich nach Befreiung und nach Frieden. Und Gott hörte ihr Schreien. Und Gott kam, nachdem er andere Versuche vorher auch schon gestartet hat, Gott kam wieder auf den Menschen zu und Gott kam auf sein Volk zu. Er löste seinen Bund ein. Er, der Friedensstifter und der Schöpfer des Friedens, kommt auf den Menschen zu im alten Bund und sagt dem Sklavenvolk in Ägypten: Ich will euch befreien aus dem Sklavenhaus. Ich bin euer Gott. Und dann laufen Geschichten ab, brisante, interessante Geschichten, die eigentlich nicht vorstellbar sind. Dieses kleine Sklavenvolk besiegt letztendlich diese totale Übermacht der Ägypter, nicht das Volk, Gott. Gott führt dieses Volk hinaus aus dem Land, erteilt das Meer und führt sie ins gelobte Land, so wie er es versprochen hat. Dabei ist Gott der Handelnde, nicht der Mensch. Die entscheidenden Wendepunkte war das Handeln Gottes selbst. Und wir werden merken da schon, wenn wir einen entscheidenden Wechsel in unserem Innenleben mit zum Frieden haben wollen, wird Gott der Macher sein müssen. Und er wird es in Christus. Interessanterweise wird diese Geschichte, weil sie so alt ist, auch immer wieder verzerrt. Dieses Volk Israel, es gibt Schriftausleger, ist dann durch die Wüste gewandert und durch das Schilfmeer, was geteilt wurde. Da sind ja Geschichten, die glaubt man eigentlich nicht, aber sie sind tatsächlich passiert. Und dieses Volk stand vor dem gelobten Land, Kanaan. Nach circa 20 Monaten waren sie da. Zunächst mal keine 40 Jahre Wüstenwanderung. Schriftausleger sagen und berechnen und schätzen, dass das ungefähr 20 Monate waren und sie standen am gelobten Land, an der Grenze. Und nun wollten sie in das gelobte Land hinein und schickten 12 Kundschafter in dieses Land. Diese 12 Kundschafter waren 40 Tage in diesem Land und kamen zurück und haben eine Revolution ausgelöst. Diese 12 Kundschafter kamen zurück und bis auf Josua und Kaleb sagten: Unser Gott hat uns verlassen. In diesem Land, wo Milch und Honig fließt, ja, da wohnen Riesen, da ist ein gigantisches Heer, unbesiegbar. Diese Kriegsleute werden unsere Kinder fressen. Da sind unbesiegbare Städte. Niemals werden wir in dieses Land reinkommen. Die schlachten uns vorher ab. Und das Volk schrie zu Gott. Und was war das? Das war die Katastrophe. Das, was diese Kundschafter taten, war ein totaler Vertrauensbruch gegenüber ihrem Gott. Gott hatte gesagt: Ich führe euch in das Land. Ich bin der Handelnde. Und das Land war da. Und alle Gefahren, die sie gesehen haben, hat Gott letztendlich mit seinem Wort gesagt: Ich werde für dich kämpfen und das beseitigen. Und dem haben sie nicht mehr geglaubt. Sie haben das Vertrauen verloren und Misstrauen gesät. Und sie haben ihr Gottvertrauen aufgegeben. Und sie haben vergessen, dass Gott es war, der das Meer geteilt hat. Sie haben vergessen, dass Gott es war, der die Ägypter besiegt hat. Sie haben vergessen, dass Gott es war, der sie jeden Tag versorgte mit Wachteln und Manna. Haben Sie das alles vergessen? Haben Sie vergessen, dass letztendlich, dass bei dieser ganzen jahrelangen Wanderung, bei dieser Zeit, dass das menschlich Unvorstellbare Wirklichkeit wird. Dazu sagen wir Glauben. Das menschlich Unvorstellbare wird Wirklichkeit, heißt Glauben. Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Das ist menschlich unvorstellbar und wird doch Wahrheit durch den Glauben. Das haben sie vergessen. Vergessen wir das oft auch, dass Gott der Handelnde ist, dass Christus tatsächlich Gott ist und der Retter ist und er Dinge tut, die wir uns nicht vorstellen können und doch Realität werden. Für mich persönlich und direkt. Das Ergebnis war die Gerechtigkeit Gottes. Gott sagt dann zu seinen Leuten, bis auf Josua und Kaleb, zu den anderen und zu dem murrenden Volk, ihr wart 40 Tage als Kundschafter in diesem Land und seid zurückgekommen und habt das Vertrauen zu mir aufgegeben. Für jeden Tag in dem Land werdet ihr ein Jahr in der Wüste Staub fressen. 40 Jahre Wüste. Und nach diesen 40 Jahren werdet ihr sterben in der Wüste. Das, den Glauben und das Vertrauen an Gott aufzugeben, bedeutet Tod. Ihr werdet sterben in der Wüste. Aber eure Kinder, wenn sie in das gelobte Land kommen, nach 40 Jahren, werden nicht gefressen, sondern eure Kinder werden erhobenen Hauptes in das Land einmarschieren, siegen und es in Besitz nehmen. Ich, der Herr, bin euer Gott und habe zu euch geredet. Merken wir das Bewusstsein, diese Geschichte, die Gewaltigkeit, die in dieser Geschichte steckt? 40 Jahre war die Strafe, besser gesagt das Ergebnis ihres Misstrauens. Und am Ende stand sogar noch der Tod in der Wüste. Bis auf die Generation, die Kinder, die dann herangewachsen waren und in das gelobte Land konnten. Und Josua und Kaleb gingen mit in das gelobte Land, weil sie das Vertrauen nicht gebrochen hatten. Sie werden extra erwähnt. Mose konnte dieses gelobte Land auch nur von Ferne sehen, weil er auch zeitweise den Mächten des Bösen nicht widerstanden hat. Und so nicht in das Land mit einmarschieren durfte, sondern es nur von Ferne gesehen hat. An diesem Bild, an dieser Beschreibung finden wir unendlich viele Parallelen zu uns heute. Gott hat uns aus dem, Jesus Christus hat uns aus dem Tod zum Leben errettet. Jesus Christus hat uns aus dem Sklavenhaus des Todes ins Leben gerufen. Das Unvorstellbare ist Wirklichkeit geworden für den, der glaubt. Und zwar jetzt und nicht nur später. Dieser Kampf, den David jetzt aufgreift, jetzt gehen wir in die Geschichte, nachdem das sich alles entwickelt hat. Und wir, die Bibel ist voll von den Geschichten des Volkes Israel, nachdem sie dann dieses gelobte Land in Angriff genommen hat oder besetzt hat. Es wird zum Beispiel an der Stelle auch deutlich, dass der Friede Gottes und dieses gelobte Land nicht vom Himmel gefallen ist, nur zum Teil. Denn Milch und Honig waren da, aber die fremden Götter und die mächtigen Heere der anderen Völker waren auch noch da. Und Gott hat ihnen dieses Land versprochen, ja. Aber er wird mit seinem Volk, wollte er und will er, dieses Land gemeinsam erobern und schaffen, aufbauen. Er lässt vom Himmel nicht Feuer fallen und alle sind tot und sie gehen ins Land hinein und sagen, alles ist prima. Das ist nicht die Art Gottes, mit seinen Menschen etwas zu gestalten und aufzubauen. Er macht das, was er gesagt hat, mit seinen Menschen, die ihn lieben, zusammen. Er bezieht sie in sein Tun mit hinein. Er geht mit ihnen in dieses Land und besiegt die Mächte mit seinem Volk. Das muss erst noch gemacht werden. Das heißt, das ist mühselig. Und da wird auch deutlich, da wird erst ein Ort geschaffen, ein Ort, eine Enklave, kann man sagen, an dieser Stelle in dem gelobten Land, in der Rest der Erde, die völlig gottesfremd und gottesfern bleibt und ist. Und daher kommen auch ständig die Attacken, die dann später auf dieses Volk zukommen. Kriege, sie mussten immer wieder Kriege führen, jage dem Frieden nach. Der, der den Frieden nicht mag, der Fürst des Unfriedens, wird zur Waffe greifen und uns attackieren. Und das tat er da auch. Und wir brauchen eine Waffenrüstung, um uns zu verteidigen. Und das war da auch so. Und immer, immer war dieses aufblühende Volk und dieses untergehende Volk, das war immer ein Auf und Ab dieses alten Bundes, des alten Volkes Israel, abhängig von der Herzenseinstellung des Einzelnen in diesem gelobten Land, in dem Volk Israel. Der Friedefürst ist keine tote Figur. Er ist ein lebendiger, dynamischer Gott, der mit uns gestalterisch und dynamisch arbeiten wird und gemeinsam mit uns die Feinde, die Attacken des Lebens besiegen und beseitigen muss. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Er geht immer als Sieger hervor, wenn wir ihn in unserem Kampf mit einbeziehen. Und das ist manchmal heftig, dieser Kampf, auch heute, ganz heftig. Weil die Mächte auf uns eindringen, auf unsere Seele, auf unser Innerstes und wollen uns besiegen und wieder von unserem Frieden was abnehmen. Dieser Kampf hat sich geändert durch in dem alten Bund durch Jesus Christus. Gott war in dieser Zeit bei seinem Volk, aber nur dann, wenn das Volk seine Herzenseinstellung auf Gott fixierte. Und wir wissen, das ging Jahrzehnte gut und irgendwann wieder nicht. Leider ging es so weit, dass 722 vor Christus das Nordreich schon von den Assyrern besiegt wurde und 140 Jahre später das Südreich mit Juda und mit Benjamin von den Babyloniern. Jerusalem und den Tempel war zerstört. Es war eigentlich alles kaputt. Kaputt, weil der Mensch sein Herz auf die Götter gelegt hatte und das Vertrauen zu Gott gebrochen hat. Er konnte von sich aus den Frieden nicht halten. Jesus Christus geht noch viel weiter. Er besiegt diesen Unfrieden, diesen Fürst des Unfriedens endgültig, aber sein Aktionsradius ist noch da auf dieser Erde. Aber Jesus Christus besiegt ihn und der Friede, der ihn Christus schenkt, der ist nicht bei dem Menschen, der ist in dem Menschen. Den Frieden, den Jesus Christus, der Friedefürst, bringt, er macht unsere Seele heil. Er befreit sie vom Tod und bringt das ewige Leben. Und das ist genial. Und das geht ganz tief in unser Innerstes hinein. Und es ist Kampf, denn der andere will uns nicht aufgeben. Und wie dieser Kampf aussieht und wie der gestaltet wird und welche Waffen wir haben und welche Möglichkeiten wir haben, finden wir wirklich spiegelhaft an den Bildern und an den Beschreibungen des Alten Testamentes. Aber im Neuen Testament ist es noch viel intensiver, weil da wohnt Gott in uns und Gott ist mit uns und die Attacken werden heftig. Es gibt eine ganz gute Beschreibung, die wir zu dem Psalm 34, David war so eine Schlüsselfigur. David hat auch ein paar Dinger gebacken, das ist schon ziemlich heftig. Aber David hat, und das sieht man an seinen Schriften und besonders an seinen Psalmen, niemals seine Herzensbeziehung zu Gott aufgegeben. Und das war letztendlich das, warum David als die Person genannt wird, die nach dem Herzen Gottes war. Auch wenn äußerlich da ein paar Dinger waren. Und das geht uns genauso. Irgendwann schießen wir übers Ziel hinaus oder fallen hinten runter. Und dann kommt der Hammer und wir liegen am Boden. Und dann brauchen wir den anderen, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Kraft Gottes, um wieder auf die Füße zu kommen, weil die anderen Mächte groß sind. Und es gibt eine sehr interessante Beschreibung über den 34. Psalm in der Wuppertaler Studienbibel über die Rahmenbedingungen, die diesen Psalm ausgelöst haben, das heißt eine Beschreibung von David selber, wie der Hintergrund, der Zustand dieser Geschehnisse war zu der Zeit, nachdem David diesen, oder danach hat David diesen Psalm geschrieben. Und wenn wir das jetzt mal uns zu Gemüte ziehen und mal genau hinhören, finden wir unendlich viele Parallelen und Beispiele, die David betreffen, die auch mich heute betreffen, in meinem Jagen nach dem Frieden Gottes. Da wird Geschichte zum Lehrstück. Dieser Psalm gehört mit vielen anderen David-Psalmen in den Umkreis der Verfolgung Davids durch Saul, auch wenn sich nach Vers 1 eine besondere Situation ergibt. Es gilt zu klären, was spätere Redaktoren veranlasst haben, einfach die dort für David unschmeichelhaften Angaben einzusetzen. Was ist der Hintergrund von Vers 1? Nach 1. Samuel 21 ist David offensichtlich der unaufhörlichen Nachstellungen Sauls müde und wagt einen Neuanfang. So kommt er nach Gat, wo der Stadtkönig Abimelech mit dem Titel Achish herrscht. Nach Delitzsch ein Titel wie das ägyptische Pharao. Dort gibt David sich als Philister aus, wird von den Offizieren Abimeleches jedoch sofort erkannt und vom König genötigt, als Söldnerführer in sein Heer einzutreten. David sitzt also in der Falle, die er sich selbst gestellt hat. Zwar kann man nicht ausschließen, dass er vom Philisterland aus gegen Saul operieren wollte, aber bestimmt nicht als Gefolgsmann des Stadtkönigs von Gat. Da kommt ihm ein nicht ungefährlicher Ausweg in den Sinn. Er spielt den Wahnsinnigen. Er wusste, dass im alten Orient Wahnsinnige als von einer göttlichen Macht Heimgesuchten galten, an dem man sich nicht vergreifen durfte, wenn man von dem Zorn der Gottheit verschont bleiben wollte. Gefährlich war dieses Spiel, weil Davids Verstellung entdeckt werden und weil seine Seele Schaden nehmen konnte. Doch Davids List hatte Erfolg, denn Abimelech ruft beim Anblick des tobenden Davids aus: Habe ich zu wenig Wahnsinnige, die ihr diesen herbeibrachtet, bei mir zu toben? Und David weist David aus seinem Land aus. Doch dieser gelungene Schachzug löst nicht das Problem des vor Saul flüchtenden David. Nach 1. Samuel 22 berücksichtigt, hat man den Eindruck, dass David beschließt, völlig still zu werden, sich also gleichsam totzustellen und die Einsamkeit nicht zu verlassen. Doch auch das misslingt, denn wer die Salbung Gottes empfangen hat, darf sein Leben nicht in eigener Regie einrichten. Zunächst findet sich bei David seine Familie ein. Dann heißt es, und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster. Beachtet man Davids empfindsames Gemüt, kann man diesen Satz nicht so interpretieren, dass er mit diesem, mit Saul ebenfalls entzweiten Männern, eine geheime Oppositionsgruppe oder gar eine Guerillatruppe aufbauen wollte. Der Titel Oberster darf uns dabei nicht in Irre führen. Der eben einer besonderen Not entrann und dabei nicht die beste Figur gemacht hatte, aber dennoch von der Güte seines Gottes in wunderbarer Weise umfangen wurde, wird zum Seelsorger für andere, einschließlich seiner Familienangehörigen. Dadurch ist er in der Lage, selbst aus einem schlimmen Engpass herauszukommen, in dem er eigentlich immer noch gefangen ist. Man kann sich daher gut vorstellen, dass Psalm 34 in welcher Form auch immer, in der Höhle Adullam seinen Ursprung hatte. Vers 12, kommt her, ihr Söhne, und hört mir zu, hatte dann einen echten Sitz im Leben, genauso wie die Wendungen zerbrochenes Herz und zerschlagen im Geist. In Vers 19, und die Armen und die Elenden werden dann die, die in aussichtslosen Situationen stecken, genau wie die, die ihre Schulden nicht abtragen können. Diesen allen und sich selbst verkündigt David in diesem Psalm das entschlossene und ausschließliche Hinsehen auf Gott. Andernfalls bliebe nur der Untergang in der Gottesferne. Ein Spiegel. Das ist eigentlich ein Spiegel meines Jagens nach dem Frieden Gottes heute. Und deswegen ist es, lohnt es sich. Und es ist genial, diese Jagd aufzunehmen für das Jahr 2019. Und es Wirklichkeit werden zu lassen, wie damals mit dem Volk Israel, genauso heute. Das menschlich Unvorstellbare Wirklichkeit werden lassen. In einem selbst und auch in einem Umfeld. Und das wirklich anzunehmen und alles in dieses Wort, in dieses versprochene Wort Gottes hineinzusetzen. Das ganze Wort Gottes, das, was Jesus gesagt hat, ist Wahrheit. Und es wird eintreten. Und wir sollten uns darauf verlassen und uns darauf stützen. Und gerade dann, wenn die äußeren Attacken mächtig werden. Es bleibt ein Kampf, solange diese Erde besteht. Aber auch da haben wir das Wort, dass Gott dem, der kämpft, bis zum Schluss die Siegeskrone des Lebens bereithält und eine neue Welt. Und auch das ist Perspektive, die unendlich wichtig ist und trägt für das Jahr 2019, für jeden Einzelnen von uns. Amen.